Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
An diesem Mittwoch, den 4. Dezember des Jahres 2019, um gleich 16.01 Uhr, begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM an diesem, ja in Ulm, wunderbaren Dezembertag. Naja, mancherorts donauaufwärts ist der Tag etwas grau in grau, also an diesem schönen Dezembertag. Da brechen wir ein wenig aus der Enge des trüben Donautals aus und auch aus der Enge eines Handicaps. Aktiv mit Handicap heißt unsere heutige Sendung oder unser Motto in der Plattform. Wie mit Klettersport eine Therapieform geschaffen wurde, das verraten unsere Studiogäste in der kommenden Stunde. Ich sage ganz herzlich willkommen unseren drei Gästen, dem Philipp Herrmann, dem Philipp Jochmann und dem Georg Klingler. Hello, welcome to the show.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr Hallo. Da seid. Ein Dreigestirn ist ganz toll und vielseitig. Ich würde sagen, ihr dürft euch jetzt erstmal ein bisschen persönlich vorstellen, was ihr so macht und wie ihr mit dem Klettersport in Verbindung gekommen seid. Jetzt fängt mal der Jochen Herrmann, der Philipp Herrmann
an. Genau, also Philipp Herrmann, bin seit 3 Jahren ziemlich genau bei der Gruppe Aktiv mit Handicap dabei. Wie bin ich dazu gekommen? Das ist mehr oder weniger über Mundpropaganda zustande gekommen. Ich bin im Klettersport insgesamt schon relativ lange aktiv und habe das dann mitbekommen, dass es eben diese Gruppe gibt im Bereich im Sparkassendom in Neu-Ulm. Und war ich neugierig geworden und habe gedacht, das schaue ich mir mal an. Und so bin ich dazu gekommen und seitdem auch tatkräftig dabei.
Okay, dann setzt der Philipp Jochmann fort. Wir haben zweimal Philipp, deswegen ist es natürlich ein bisschen schwierig heute, aber wir kriegen es auf die Reihe.
Genau, also hier der zweite Philipp. Ich wohne seit ungefähr oder guten 5 Jahren erst in Ulm. Und damals, als wir hergezogen sind, haben wir sozusagen nach einer neuen Gelegenheit gesucht, unser Hobby auszuleben, nämlich noch weiter in Klettern zu gehen. Sind so das erste Mal in den Sparkassendom in Neu-Ulm gegangen. Und habe da das erste Mal dann tatsächlich gesehen, wie sowas möglich ist. Also das aktiv mit Handicap, die Klettergruppe dort klettern sehen. Und habe kurze Zeit darauf gesehen, dass Helfer immer willkommen sind über den Aushang. Und bin da dann relativ schnell eingestiegen. Also mache das jetzt auch etwa gute 5 Jahre.
Das heißt, das Klettern war eigentlich vorher schon irgendwie Thema im Leben.
Genau, das ist bei uns beiden, glaube ich, der Fall.
Richtig, ja. Also Klettern war irgendwie immer der Sport für mich und ich glaube für viele andere auch. Und das ist so der erste Berührungspunkt, den wir dann auch in die Gruppe gehabt haben sozusagen.
Der Dritte im Bunde ist der Georg. Herzlich willkommen, lieber Georg.
Und hallo.
Auch du kannst dich hier ein bisschen vorstellen.
Ja, ich heiße Georg und ich bin über die Schule auch ins Handicap-Klettern gekommen und das hat mir damals schon viel mehr Spaß gemacht und dann habe ich einfach da dabei geblieben.
Georg, du bist ja quasi derjenige von euch dreien, der am längsten mit dabei ist.
Jawohl.
Du kannst also am weitesten in die Geschichte von Detjanse reinblicken und weiß jemand von euch, seit wann es eigentlich dieses Klettern mit Handicap oder aktiv mit Handicap gibt?
Also es gibt seit etwa 2009, beruhte auf der Initiative eigentlich von Einzelnen. Damals stand der heutige Sparkassendom noch nicht. Es war also in einer anderen Location mit anderen Leuten, die das Ganze von Grund auf hochgezogen haben. So in der Form, wie es heute ist, ist das wirklich eine Weiterentwicklung von der ganzen Idee.
Das heißt, Georg, du hast im Prinzip fast schon die Anfänge noch mitgekriegt, oder?
So ein bisschen.
Ja, und wie erinnerst du dich an das Ganze? Wie bist du da aufgenommen worden? Wie hat sich das für dich entwickelt?
Ich bin eigentlich, da hat es wirklich dann so, ich habe eigentlich wie die groß geworden ist, habe ich eigentlich alles immer mitgekriegt dann.
Habt ihr so ein bisschen eine Ahnung, wie und warum das gegründet worden ist?
Ja, im Prinzip geht es auf die Initiative von einzelnen Personen zurück. Da war maßgeblich beteiligt die Geli Schneider, die eigentlich als Grundidee hatte, ein Klettern anzubieten für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Also die Grundidee war mal wirklich Jugendliche mit sozial schwachen Hintergründen. Hat dann durch persönliche Kontakte Menschen kennengelernt, die wirklich verschiedene Handicaps hatten und die doch wirklich den Wunsch hatten, eben dieses Klettern auszuüben. Das war damals bei der Bundesgartenschau 2009, war das, glaube ich, gewesen, als der DAV da eine entsprechende Präsentation gemacht hat zum Klettern, wo auch zwei Jungs dabei waren, die Spastiken hatten und die sich das doch wirklich von ganzem Herzen gewünscht haben, irgendwie auch diesen Sport ausüben zu können, was einfach so nicht möglich war. Und so ist das Ganze im Prinzip entstanden. Da hat man sich Gedanken gemacht, was brauchen wir überhaupt? Und das war so ein Learning-by-Doing-Prozess, wirklich von klein auf. Dann hat man sich über den DAV natürlich auch damit zusammengesetzt, sich Hilfe geholt. Und so ist das immer Stück für Stück weitergewachsen.
Du erwähnst den DAV in Neu-Ulm. Wie ist eure Organisation? Wie hängt das alles zusammen?
Also im Prinzip sind wir kein eigenständiger Verein in dem Sinne. Wir sind über den DAV, das ist sozusagen der Träger. Und da sind wir im Prinzip eingegliedert über den DAV Neu-Ulm, genau.
Ich denke mir, irgendwie entstehen doch da auch massig Kosten. Oder was ist denn gefördert? Wie könnt ihr die Kosten decken? Müssen die Leute, die euch beim Klettern oder die zu euch kommen zum Klettern, müssen die was bezahlen? Wie sieht das aus?
Ja, also es ist auf jeden Fall so, wir von den Kosten tragen wir uns zum einen halt über den Verein, über den DAV, dann über Spendengelder, die uns natürlich erreichen. Da können wir dann auch nochmal was dazu sagen, die von welchen Spenden wir da so leben. Und genau, also das zu den Spenden, die wir so erhalten. Was war die zweite Frage? Sorry, ich habe es gerade vergessen.
Ja, also ihr müsst ja irgendwie auch, das war so der Hintergrund der Frage, irgendwo euch tummeln, sage ich mal. Sparkassendom haben wir schon erwähnt. Gibt es da irgendwie seitens der Sparkasse dann Zuschüsse oder so?
Also wir haben natürlich seitens der Kletterhalle an sich den Vorteil, dass wir da für eine gewisse Zeit und eine gewisse Regelmäßigkeit da einen Platz für uns beanspruchen dürfen in Form von Kletterrouten und einfach den Platz, der dann in der Zeit für uns gesperrt ist und dann unserem Zweck zur Verfügung steht. Eine monetäre Zuwendung, die besteht durch die Bürgerinitiative der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen. Und darüber hinaus gibt es gelegentliche, soll man sagen, Benefizveranstaltungen. Wir hatten letztes Jahr beim Käsemann in Neu-Ulm gingen die Erlöse sozusagen zu unserem oder gingen unserem Zwecke zu. Und das sind im Wesentlichen die, wie soll man sagen, die finanziellen Mittel, die uns zur Verfügung stehen.
Bevor wir uns jetzt dem eigentlichen Klettern zuwenden, habe ich noch eine Frage. Gibt es irgendwas, an dem es euch sozusagen mangelt? Was fehlt euch?
Ja, also wir sind finanziell im Prinzip ganz gut aufgestellt tatsächlich. Es gibt natürlich immer laufende Kosten, die gedeckt werden müssen und wo reinvestiert werden muss. Das ist natürlich meistens das Equipment, Kletterschuhe, Seile muss natürlich in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Aber maßgeblich mangelt es uns eher an Personal, an Helfern, die damit anpacken. Es ist teilweise, also es ist, Stand der Dinge ist wirklich, dass viele Kletterer auf Warteliste sitzen und wir den Bedarf im Prinzip gar nicht decken können, mangels Helfern. Also im Prinzip ist jeder, der klettern kann, der kletteraffin ist, der Lust hat, mit Menschen in Kontakt zu treten, der helfen möchte, jederzeit herzlich willkommen, da mitzuwirken.
Ihr müsst nachher natürlich unbedingt eure Kontaktdaten rauskramen und die Leute holen in der Zwischenzeit den Kugelschreiber. Personal, wie viele Leute seid ihr denn, die aktiv betreuen, sag ich jetzt mal?
Also es gibt ganz grob einen Pool an ehrenamtlichen Helfern, der umfasst ungefähr 40 Leute. Die sind natürlich nicht jedes Mal gleich stark vertreten. Ich glaube, pro Termin, an dem wir uns treffen, sind ja 10, 15 Helfer sollten es schon sein, die jeweils da sind von Seiten der Kletterer. Georg, kannst du das beantworten?
Ja, was?
Wie viele Kletterer mit Handicaps sind wir?
Keine Ahnung, wie viel gerade. Ich zähle das einfach.
Ja, es ist natürlich wirklich auch so eine Saisonsache, sage ich mal. Wenn die Urlaubszeit da ist, dann sind es natürlich ein bisschen weniger. Da ist der Andrang nicht so groß. Wenn die dann aber vorbei ist, sage ich mal, so dieses klassische Sommerloch, dann ist der Andrang wieder größer. Aber insgesamt an Kletterern ist, wie gesagt, diese Warteliste existent. Da können wir vielleicht noch später genaue Zahlen nennen. Und an Helfern, wie es der Philipp schon gesagt hat, können wir da aus einem Pool von ungefähr 40 Leuten schöpfen, wo wirklich auch alle Altersklassen vertreten sind. Wirklich, das sind die Urgesteine dabei aus der Kletterhalle, die großen Alpinisten, sage ich mal. Und von jung bis alt ist da wirklich jeder vertreten.
Wir wollen uns nachher auch ein bisschen der Frage nähern, wie man Klettern als Therapie eigentlich verstehen kann. Aber bis dahin hören wir ein bisschen Weltmusik, eine aktuelle Single von Farafi Senzenia. Senzenia in der Plattform bei Radio Free FM. Wir haben heute das Thema aktiv mit Handicap und Philipp Herrmann ist zu Gast und Philipp Jochmann und es ist zu Gast der Georg Klingler. Georg, du bist einer der Kletterer und quasi ein Kletterer mit Handicap. Was ist genau dein persönliches Handicap und warum hast du trotzdem den Mut und die Lust zu klettern? Und das leitet natürlich über zu der Frage, wie kann man Klettern als Therapie einsetzen?
Für mich ist das, ich brauche Adrenalin und ich kann, mir macht das nichts aus, die Höhe, und mir macht das auch Spaß, die neue Routen einfach hoch zum Klettern, und eigentlich wirklich macht es seit 9 Jahren kletter ich und ich bleibe immer noch dabei einfach.
Wie hoch bist du persönlich schon geklettert?
17 Meter.
Alrighty, das ist
17,5.
Ist doch eine tolle Ansage, aber gesichert, oder?
Ja.
Mit Seil oder wie sichert man sich?
Mit Seil, auch schon vom Philipp, wo auch schon hier ist, und sonst eigentlich auch schon ohne Seil habe ich auch schon gebouldert, habe ich auch schon. Und sonst eigentlich immer mit Seil.
Okay, ja, sag, was ist dein persönliches Handicap?
Bei mir ist, sind eine Hälfte ist größer, und aber sonst habe ich eigentlich keine großen Einschränkungen, und ich brauche zum Beispiel keinen Beikletterer, wo einen auch Beikletterer brauchen würden, und die, da brauchen manche auch 3 Beikletterer, und ich brauche zum Beispiel gar keinen Beikletterer. Ich kletter so gut, ich brauche gar keinen Beikletterer.
Okay, Beikletterer heißt, jemand ist mit unterwegs parallel und schaut, dass jemand seine Aufwärtsbewegungen richtig ausführt, oder?
Ganz genau. Also das kann über verschiedene, ich sag mal, schwere Grade der Behinderung deswegen notwendig sein, dass man einen Beikletterer braucht. Das heißt also, der Kletternde wird von unten von einem Helfer gesichert am Seil, und der Beikletterer, der sich immer ungefähr auf gleicher Höhe befindet, wird zusätzlich noch durch einen Helfer separat gesichert. Sie hängen also an 2 verschiedenen Seilen, aber nebeneinander. Und der Beikletterer hilft dann eben dem Kletterer einfach die Griffe und Tritte mit seinen Händen und Füßen eben auch sicher zu erreichen und gibt ihm auch sozusagen auf dem Weg nach oben Tipps, wie er sich jetzt weiter vorwärts kämpfen kann.
Wie muss man sich überhaupt diese Kletterstrecke oder den Kletterraum vorstellen?
Ja, wer schon mal in der Kletterhalle war, also ich beschreibe es jetzt mal für jemanden, der noch nie in der Kletterhalle war. Es ist im Prinzip das Klettern an künstlichen Griffen. Die sind in der Regel aus Plastik und können in einer x-beliebigen Reihenfolge an die Wand geschraubt werden und fungieren dann sozusagen als Kletterroute, die dann den Weg nach oben führt. Meistens sind die dann nach Farben klassifiziert und einer bestimmten Schwierigkeit dann zugeordnet. Und in unserem Fall geht die Halle bis eben zu diesen 17 Metern hoch teilweise. Und dann gibt es noch einen anderen Bereich, da geht es bis 12 Meter hoch.
Und welches Equipment müssen die Kletterer mitbringen und dann auch die Beikletterer vermutlich?
Also grundsätzlich brauchen wir natürlich Seile in erster Regel, das ist ganz wichtig, da hängt das Leben dran sozusagen. Am Seil ist dann natürlich der Gurt, der dann angezogen wird. Da gibt es dann auch verschiedene, je nach, sage ich mal, Hilfestellung, die benötigt wird, gibt es komplett Vollgurte, wo dann die Brust und die Hüfte im Prinzip verbunden ist. Und in der Regel die Kletterer, die jetzt nicht so stark eingeschränkt sind, da reicht ein ganz normaler Hüftgurt. Ansonsten das ganz klassische Kletter-Equipment, Karabinerhaken, Sicherungsgeräte und genau.
Und Schuhe.
Und Schuhe natürlich, genau, richtig, Kletterschuhe.
Wie oft braucht man diese Sicherungen? Wie oft stürzt jemand ab?
Ja, also mir ist, stürzen tut in der Regel so in dem Sinne niemand im Prinzip. Die Sicherung ist ja im Prinzip mit dabei. Wir ziehen das Seil parallel immer mit ein. Also es entsteht im Prinzip kein Sturzweg, wenn da jetzt was passieren sollte. Das Seil ist immer unter Spannung. Das heißt, es kann im Prinzip wirklich nichts passieren.
Also die weiche Matte da unten, die ist nur prophylaktisch.
Richtig.
Mitbringen muss man übrigens selber wenig bis gar nichts. Also es reicht, soll man sagen, ein Sportoutfit. Man darf auch mit sauberen Turnschuhen klettern, wenn man möchte. Das andere Material, was der Philipp eben erwähnt hat, das wird durch die Gruppe eigentlich zur Verfügung gestellt. Wenn man selber welches hat oder ambitionierter klettert, kann man natürlich sein eigenes mitbringen. Das ist aber kein Muss.
Welches Handicap haben jetzt die Leute, die bei euch klettern?
Ja, da gibt es eigentlich die ganze Bandbreite, sage ich mal, wirklich von Personen, denen man es auf den ersten Blick jetzt gar nicht ansehen würde. Also wir haben ganz normal, Schlaganfall, Menschen, dann Querschnittsgelähmte, Rollstuhlfahrer, teilweise geistig Behinderte, Down-Syndrom, die verschiedensten Sachen. Also wirklich das ganze Spektrum an Einschränkungen oder Handicaps, die man sich so vorstellen kann. Und das ist umso interessanter zu sehen, dass selbst die Rollifahrer und sowas, dass wir das doch ermöglichen können, die wirklich da bis auf die 17 Meter teilweise hochzubringen. Ja.
Wo setzt jetzt die Therapie ein? Wo hört der Sport auf? Wo beginnt die Therapie?
Ja, ich glaube, die Therapie beginnt schon in den Köpfen, sage ich mal, wenn man sich auf diese Erfahrung einlässt, weil da findet ja schon so eine Art Perspektivwechsel statt. Das heißt, man kommt raus aus dieser Rolle des Gehandicapten in Anführungsstrichen und geht da an eine Sache ran, die ja im Prinzip so für unmöglich gehalten wird, weil wenn jemand sagt, sag ich mal, der jetzt im Rolli sitzt und sagt, ja, ich gehe klettern und mache das richtig gern und richtig gut, dann mag man ja kaum glauben. Und da fängt es teilweise in den Köpfen eben schon an, diesen Willen zu entwickeln, diesen Ehrgeiz, diesen Mut natürlich auch aufzubringen und diese Überwindung. Und die eigentliche Therapieform, sage ich mal, die dann wirklich was bringt, ist natürlich dieser Bewegungsablauf. Man kommt raus aus diesen eingeschränkten Mustern, die man entwickelt hat. Man macht ganz neue Bewegungen, kriegt viel mehr Eindrücke, viel mehr Feedback, sage ich mal, über seinen Körper wieder zurück und wird feststellen, dass einige Sachen halt doch gehen, wo man meinte, dass das unmöglich ist. Und bei vielen merkt man dann auch über den, die jetzt schon länger dabei sind, wirklich ein Fortschritt, wirklich in der Bewegung und im Krankheitsverlauf teilweise auch.
Wieso kann man in so extremen Situationen seinen Körper besser kennenlernen, Georg? Kannst du das ein bisschen deuten, dass man eben in Extremsituationen wie dem Klettern vielleicht sich selber dann näher kommt, als wenn man einfach auf der Straße läuft oder theoretisch versucht, etwas zu lernen?
Ich finde halt, die Rollstuhlfahrer, die können dann mal die Welt von oben sehen zum Beispiel und die können halt auch mal wieder einen anderen Sport mal ausprobieren zum Beispiel und solche Sachen.
Aber es ist ja auch, finde ich, so ein psychologisches Thema, dass man da irgendwas überwindet, vielleicht dann in dieser Situation, wo man quasi muss, dass man es dann auch kann, oder?
Klar, also es geht bei dem Ganzen natürlich auch ein kleines bisschen darum, seine Komfortzone zu erweitern und ein bisschen aus dem Rahmen des Üblichen auszubrechen. Das heißt nicht, dass man jemanden da hoch zwingt, aber man arbeitet schon irgendwie gemeinsam, man feuert sich gegenseitig an und hat einen Ansporn. Und dann kann es entweder also schnell oder eben auch in kleinen Schrittchen vorwärts, beziehungsweise in dem Fall nach oben gehen, dass man dann einfach sozusagen auch das tolle Gefühl hat oder auch mal einen Jubelschrei loslässt, wenn man da oben ist und das vielleicht auch entgegen der eigenen Erwartung oder der Erwartung der Menschen um einen rum.
Es dachte ich immer, es heißt no risk, no fun, aber du sagst, man erweitert die Komfortzone. Das bedeutet ja eigentlich, dass man wenig Risiko eingeht. Ist das richtig?
Ja, das kann man schon so sagen. Also wir versuchen ja die Risiken so gut es geht zu minimieren. Also sicher, man kann mal abrutschen, man kann sich mal eine Schürfwunde zuziehen, aber damit hat sich's im Prinzip auch schon erledigt. Also wir wollen ja dann niemanden in irgendwelche Situationen bringen, die wirklich gefährlich sind, wo jetzt Gefahrenverzug wäre. Es geht ja da wirklich um auch Spaß zu haben und ja, ein tolles Erlebnis zu haben. Und wenn da irgendwie im Hinterkopf mitschwebt, ah, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann könnte das böse ausgehen, dann, ja, dann wäre das nicht zielführend.
Das heißt, wir können festhalten, Klettern macht Spaß. Man kann zu sich selber finden, auch die Welt mal von oben sehen, wenn man ansonsten vielleicht im Rollstuhl sitzt. Und man kann, das hat der Philipp Herrmann so schön gesagt, man kommt raus aus der Rolle des Handicaps und man kommt aus einer eingeschränkten Perspektive einfach raus, aus eingeschränkten Mustern. So hast du es gesagt. Dazu passt unser nächstes Lied ganz gut. Da bricht jemand aus dem Käfig aus, aus dem Rusty Cage. Komm hier, Johnny Cash. Johnny Cash singt den leider 2017 mit nur 52 Jahren viel zu früh verstorbenen Chris Cornell. Rusty Cage. Jemand bricht aus, aus dem engen Käfig, so ähnlich wie bei Aktiv mit Handicap. Man kann also aktiv am Klettern teilnehmen. Wo und wann trefft ihr euch denn jeweils?
Also wir treffen uns mit einer Regelmäßigkeit von alle drei Wochen. Am Samstagvormittag findet das Ganze statt. Der nächste Termin wäre der 14.12. Genau, bevor wir sozusagen alle Türen und Tore öffnen, auch was die Anmeldung angeht, muss man ganz klar darauf hinweisen, dass, wie eben schon gesagt, dass wir eine kleine Warteliste haben. Das Ganze kann man im Internet abwickeln. Da findet man uns als Gruppe vom Deutschen Alpenverein Sektion Neu-Ulm. Genau, alle drei Wochen, samstags von 9:30 bis 12:30.
Und wenn ihr euch trefft, dann geht es im Prinzip eigentlich nur ums Klettern oder ist auch viel Geselligkeit mit dabei?
Ja, also ich denke, das gehört unmittelbar zum Klettern dazu. Klettersport ist auf jeden Fall auch ein sehr sozialer Sport. Dann ist es ja auch so, dass nicht immer alle gleichzeitig klettern können. Das heißt, es sind Pausen vorprogrammiert, das ist vollkommen normal. Und der findet dann halt wirklich einen Austausch unter allen statt. Und man kann natürlich auch mal runter zum Kaffee trinken gehen und insgesamt kommen die sozialen Kontakte auf jeden Fall nicht zu kurz.
Genau, das wollte ich jetzt noch fragen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man da dann reinläuft, Samstagmorgen? Wie muss man sich's vorstellen, wenn man jetzt neu dabei ist? Wie wird man da empfangen von doch immerhin einer zweistelligen Anzahl von Helfern, von Trainern und anderen Leuten, die mitklettern? Wie, wenn man so reinkommt, wie fühlt man sich da? Ich frage euch das und frage es nachher den Georg auch.
Ja, also im Prinzip, man hat sich ja mal angemeldet. Im besten Fall gibt man natürlich auch schon bekannt, was so die Einschränkungen sind, ob man, weil es ist für uns immer gut zu wissen, wie viel Rollifahren wir erwarten zum Beispiel, weil dann müssen wir halt entsprechend die Flaschenzüge einrichten. Dann müssen wir halt mit Flaschenzügen arbeiten und können das dann entsprechend schon berücksichtigen. Dann kommt man rein, man wird natürlich mit offenen Armen begrüßt von der ganzen Gruppe und dann wird gezielt für die erste Tour, sage ich mal, wenn noch nie jemand mit Klettern Kontakt gehabt hat, wird natürlich da besonderes Augenmerk darauf gerichtet, den Gurt anzuziehen, alles passend zu machen und in der ersten Tour vor allem zu schauen, okay, auf was müssen wir da besonders achten? Man geht natürlich ins Gespräch direkt mit den Kletterern und fragt, du, wie sieht's aus? Wo hast du die Einschränkung? Geht's vielleicht mit dem linken Fuß besonders gut und mit der rechten Hand dafür besonders schlecht? Und das nimmt man dann halt so mit auf, dass man dann für den Kletterer wirklich die beste mögliche Erfahrung schaffen kann, indem man das halt berücksichtigt alles.
Welche Ausbildung hat sozusagen ein Helfer?
Als Helfer ist im Prinzip erstmal jeder geeignet, der kletteraffin ist, der klettertechnisch erfahren ist, der auf jeden Fall sichern kann. Das ist im Prinzip die Grundvoraussetzung. Man muss dann differenzieren, die Leute, die am Vormittag im Prinzip, bevor das Handicap-Klettern eigentlich startet, ist ja eine entsprechende Vorarbeit zu leisten, das heißt die Flaschenzüge sind aufzubauen. Dazu ist natürlich eine besondere Ausbildung nötig, die machen wir dann intern, wir bilden uns intern selbst aus sozusagen, von einigen, die das wirklich engagiert übernehmen. Und ansonsten ist jeder wirklich, der kletteraffin ist, der sichern kann. Es muss natürlich heutzutage alles gewährleistet werden und unterschrieben werden, aber der ist im Prinzip dafür geeignet.
Georg, bist du jede Woche mit dabei?
Wenn's voll ist, dann ist es voll. Aber sonst bin ich eigentlich jedes Mal immer dabei.
Und wie ist das jetzt für dich? Du gehst da rein, ziehst deine Sportsachen an und was passiert dann?
Ja, dann gibt's halt eine Morgenrunde und dann wird gesagt, ja, zum Beispiel, wer jetzt neu dabei ist. Und dann klettert man halt. Ich persönlich kletter immer so 5 Routen und dann mache ich mal wieder Pause und dann mache ich durch meine nächste Route klettern und dann so um 12:30 dann sagt man dann heute war es ein sehr schöner Tag und dann geht man alle wieder auseinander praktisch.
Und wie fühlt man sich dann, wenn man nach Hause kommt?
Geschafft.
Geschafft. Aber man ist ja auch ein bisschen stolz drauf. Das, was man da geleistet hat, ist ja schon ein bisschen was Einmaliges, oder?
Ja, das schon. Das ist schon auch praktisch wirklich sehr gut stolz darauf, wenn man das geschafft hat dann.
Gibt es auch Muskelkater oder so?
Manchmal schon, wenn man viel geklettert hat.
Also wenn man irgendwas macht, das man sonst nicht macht.
Ja.
Ja, aber ist auch nicht so schlimm, oder?
Ganz generell, jeder, der schon mal geklettert ist oder viel klettert, der weiß, dass dann irgendwann die Unterarme sich anfühlen wie die vom Popeye und furchtbar brennen. Das ist dann, glaube ich, bei allen so. Bei den Kletterern mit Handicap und bei denen ohne.
Wenn jemand kommt und noch so ein bisschen Vorbehalte hat, wie könnt ihr diesen Leuten auf die Sprünge helfen?
Vorbehalte, was das Klettern angeht oder sozusagen den inklusiven Charakter?
Ja, wenn man einfach so ein bisschen eigentlich Lust hat und merkt, oh, die Wand ist aber doch ziemlich sportlich und anspruchsvoll, rein optisch.
Also die Routen oder die Auswahl der Routen, die wird schon so gemacht, dass für jeden ein bisschen was dabei ist. Das ist jetzt nicht nur der Frage geschuldet, wie oft man schon geklettert ist oder wie risikoaffin man ist, sondern auch der Altersklasse, der physischen Größe, ob man mehr mit den Armen oder mit den Beinen arbeiten kann, ob man Beikletterer daneben braucht. Das sind alles Faktoren, die werden berücksichtigt, wenn die Helfer in der Vorbereitung die Routen einhängen und eben auswählen. Da gibt es wirklich verschiedene Schwierigkeitsgrade und Neigungen der Wand, die da aufgebaut werden. Und da kann man dann auch, ich sag mal, mit Neulingen oder Leute, die mal ein bisschen was Schwierigeres ausprobieren wollen, sich mal davor stellen und gemeinsam besprechen, wie man das machen kann oder ob man sich das zutraut.
Wie kommen denn im Rahmen jetzt der Inklusion die Leute mit und ohne Behinderung oder Handicap miteinander aus?
Ja, also wie kommt man miteinander aus, sage ich mal. Jeder, der da zu dieser Gruppe dazustößt, der weiß ja, auf was er sich einlässt. Sag ich mal, der ist grundsätzlich sehr aufgeschlossen, neugierig. Von daher gibt es da überhaupt keine Probleme. Es will ja irgendwie jeder was leisten und man will sich kennenlernen. Ich habe das damals so erfahren, wie gesagt, ich habe es über Mundpropaganda mitbekommen, war dann das erste Mal dabei und hatte natürlich auch meine Berührungsängste erstmal. Wenn man jetzt niemanden, sage ich mal, am Verwandten oder im näheren Umfeld hat, der wirklich irgendwie eine Einschränkung hat oder gehandicapt ist, dann ist das mit Sicherheit erstmal eine besondere Erfahrung und man ist auch ein bisschen auf Abstand. Aber das war dann für mich auch ein ganz positives Erlebnis, zu sehen, dass diese Hemmschwelle oder dieser Abstand, den man da erstmal hat, dass der doch recht schnell abgebaut wird. Dass wenn man dann zusammen wirklich klettert, erste Erfolge hat und ja, dass das absolut auf Augenhöhe ist.
Man kann also bei euch die Erfahrung machen, dass man mit einem Handicap aktiv sein kann und eben auf Augenhöhe mit allen anderen sein kann.
Richtig, das ist gerade auch eben für die Helfer genauso eine positive Erfahrung, also die ich ja mitgenommen habe. Und mittlerweile ist es ja so, da entstehen Freundschaften und alles, also es ist eine wunderbare Sache, ja.
Ich möchte ja auch mal ganz explizit hervorheben, dass es auch durchaus Kletterer mit Handicap gibt, die besser klettern als ich ohne Handicap. Ja, also das mit der Augenhöhe und der soziale Charakter, der spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Und wie Philipp gerade meinte, praktizieren wir den absolut und ohne drüber nachzudenken. Aber ich sag, was den sportlichen Aspekt angeht, da ja, weiß ich gar nicht, ob man da von Augenhöhe sprechen kann. Also da ist auch über die Bank alles an Kompetenz oder Kletterkunst vertreten. Und das ist vollkommen unabhängig, ob Handicap oder nicht.
Also da gibt es richtige Cracks bei euch.
Absolut, ja.
Gibt es auch sowas wie Meisterschaften oder so, dass man da mal ein bisschen irgendwie irgendwas auslobt oder so?
Das ist ein guter Punkt. Das werden wir mitnehmen. Bisher nicht.
Das ist ganz generell. Ich glaube, das ganze Thema, das wird hier und da in kleinen Initiativen oder in gewachsenen Initiativen betrieben. Nicht nur hier in der Region, sondern über ganz Deutschland verteilt. Und ich glaube, dass das ganze Thema jetzt ein bisschen publiker wird und professioneller angegangen wird. Das ist jetzt erst noch für die Zukunft angedacht. Also eine Vernetzung von solchen Gruppen oder eben auch sowas wie Trainerscheine für Klettertrainer, die mit gehandicapten Leuten klettern.
Wo gibt es denn etwas Vergleichbares, das vielleicht ähnlich funktioniert wie bei euch? Gar nicht so unbedingt in der Nähe. Also ihr müsst schon ein richtiges Einzugsgebiet haben, wenn man das mal so sieht, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Da will ich mir jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und da irgendwelche Vereine nennen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es auch andere DAV-Sektionen gibt, die ähnlich organisiert sind. Aber jetzt hier in Baden-Württemberg wüsste ich jetzt nicht, wo da noch eine wäre tatsächlich.
Diese Website vom Deutschen Alpenverein, wie kann man die erreichen und wie kommt man dann zu euch durch? Habt ihr das so ein bisschen auf dem Schirm?
Also im Zweifel hilft Google immer weiter. Nein, es ist über den Sparkassendom in Neu-Ulm beziehungsweise dav-neu-ulm.de. Und wenn man sich da durchklickt, dann findet man auch Klettern mit Handicap als eine der Gruppen dort.
Guti, also wir haben gesehen, man kann auf Augenhöhe arbeiten und viele der in Anführungszeichen gehandicapten Teilnehmer bei euch sind richtige Cracks. Supermänner sozusagen. Und Superman ist auch eine aktuelle Single, betitelt von Sunset Suns. Sehr schöner Folk-Pop von Sunset Suns, Superman, aktuelle Single. Radio Free FM, die Plattform. Wir haben aktiv mit Handicap zu Gast, angegliedert an den Deutschen Alpenverein in Neu-Ulm. Und ich habe unseren drei Studiogästen im Vorgespräch mal so ein bisschen die Aufgabe gestellt, doch mal nachzudenken, in sich zu gehen. Was waren so die zwei, drei persönlichen Highlights für euch beim Klettern oder auch ansonsten im Zusammenhang mit aktiv mit Handicap? Georg, fang du an. Was war für dich 1, 2, 3 Highlights?
Ich habe letztes Mal beim Handicap-Klettern habe ich dann erst beim fünften Mal habe ich dann eine Route geschafft, wo ziemlich schwierig war. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich es schaffen. Und dann habe ich es auch geschafft. Und dann und sonst habe ich eigentlich keine weiteren Highlights mehr, so wo ich jetzt zurück meine Laufbahn praktisch beim Deutschen Alpenverein gehabt habe.
Das ist also genau das, was wir vorhin gesagt haben, das Ausweiten der Komfortzone, Philipp. Du hast es so schön formuliert. Was sind für dich so ein paar Highlights gewesen im Laufe der 5 Jahre, die du dabei bist?
Also ich kann mich noch ziemlich gut dran erinnern, das war noch, als ich frisch dazugestoßen war, als ich selber mich noch gefragt hat, wie kann denn eigentlich ein Rollstuhlfahrer jetzt wirklich eine meterhohe Wand hochklettern? Und ich dann, als ich das erste Mal als Beikletterer mit einem Rollstuhlfahrer gemeinsam die Wand hoch mich gearbeitet habe sozusagen, wir waren wir hatten beide zitternde Muskeln. Wir waren, ich glaube, eine Dreiviertelstunde an der Wand und haben es gemeinsam geschafft. Wir waren am Ende unserer Kräfte, aber wir waren oben. Und das war für uns beide ein unglaublich tolles Erlebnis, dass wir das gemeinsam geschafft haben sozusagen. Und für uns gleichzeitig, denke ich, ein Highlight.
Wie gehen die Leute damit um, dass sie ihren Rollstuhl für diese Kletteraktion ja komplett verlassen, zurücklassen müssen?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ja auch, ich sag mal, unter den Rollstuhlfahrern diejenigen, die vielleicht ihre Beine zum Beispiel überhaupt nicht spüren oder die Beine sozusagen nicht zum Klettern benutzen können. Es gibt welche, die können ihre Beine nur nicht so viel benutzen, dass sie damit gehen können, aber wo man durchaus mal kurzzeitig eine Belastung drauf machen kann. Und daraus resultiert auch eine unterschiedliche, denke ich, eine Einstellung, wie man dann an die Wand rangeht. Ich glaube aber früher oder später merkt jeder, dass mehr möglich ist, als man sich zutraut, bevor man das erste Mal probiert hat.
Okay, und jetzt Philipp Herrmann, die Highlights deiner vierjährigen Karriere.
Ja, die Highlights. Also wie ich vorhin schon erwähnt hatte, im Prinzip dieser erste Berührungspunkt, den ich hatte, überhaupt diese Augenhöhe, diese Hemmschwelle verlieren, sage ich mal, die man vielleicht hatte, das war auf jeden Fall ein prägendes Ereignis, sozusagen das Schlüsselereignis, weil man erstmal ein bisschen mit Abstand dahin geht an die Sache, was natürlich sofort verflogen ist. Und dann finde ich es eigentlich bei jeder Klettertour, die ich mache, gerade als Beikletterer, wo ich mich mit jemandem da wirklich hochkämpfe, wie es Philipp schon erwähnt hatte, da ziehe ich auch wirklich meine Motivation dann wieder raus, weil ich diesen Willen des Kletterers wirklich so spüre. Die haben halt, woher kommt die Motivation bei den Kletterern? Ich meine, die haben alle 3 Wochen nur diese Chance, wenn ich jetzt in die Halle gehe, ich kann gehen, wann ich möchte, und wenn es nicht gut läuft nach 3 Routen, dann sage ich, okay, gehe ich wieder nach Hause. Aber die sind halt da alle 3 Wochen da und dann geben die halt wirklich Vollgas und alles. Und da ziehe ich dann auch wirklich Motivation raus und finde es unglaublich mitreißend, wenn man sich da hochkämpft, wo ich sage, boah, jetzt, also ich könnte schon lange nicht mehr, aber mit hochrotem Kopf machen sie dann doch noch die letzten Meter und das ist unheimlich befriedigend, also für beide dann auch.
Wir haben ja schon besprochen, die Sicherheit steht bei euch an erster Stelle. Trotzdem die Frage, gibt es ab und zu auch brenzliche Situationen, wo man dann sagt, boah.
Also ganz ohne das geht's beim Klettern, glaube ich, nicht. Und eben auch, wenn man versucht, mal neue Wege zu gehen, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Klar, wenn man mal sich den nächsten Schwierigkeitsgrad vornimmt, um den zu klettern, oder wenn man vielleicht mal auch mit der Hand oder mit dem Fuß versucht zu klettern oder da Gewicht drauf zu legen, was man normalerweise aufgrund seiner Behinderung nicht so oft machen kann. Ich glaube, da kommt schon ab und zu mal müssen wir sagen, ein bisschen Schweiß auf die Stirn oder auch mal ein bisschen Zittern in die Hand. Aber das Wichtige ist, dass man, egal wie cool oder wie abgebrüht oder eben auch nicht man da ist, dass man eigentlich immer weiß, dass man an einem sicheren Seil hängt, dass kompetente Leute aufgebaut haben und unten auch die Helfer für einen da sind, die dann zur Not wieder auffangen. Aber sicher, also wenn ich mich an meine ersten Kletterrouten erinnere, als ich das erste Mal die ganze Wand hochgeklettert bin, da ist mir auch anders geworden, als ich runtergeguckt habe. Also wie soll man sagen, Nervenkitzel kann auch durchaus dabei sein. Ja.
Sagt Philipp Jochmann. Frage Philipp und auch Philipp Herrmann, ihr beide seid sicherlich auch im Outdoor-Klettern irgendwie ein bisschen drin, oder? Habt sicher auch die Gelegenheit immer noch, denke ich mal.
Absolut, absolut. Große Leidenschaft. Also ich ziehe den Fels immer der Halle vor, weil das einfach das ursprüngliche Klettern ist, ja.
Habt ihr die Möglichkeit, ab und zu auch mal mit eurer Gruppe, mit den gehandicapten Menschen rauszugehen ins Outdoor?
Also über die Treffen, die wir alle 3 Wochen in der Kletterhalle haben, die sozusagen unsere Kletterroutine darstellen, machen wir auch, sag mal, 2, 3 Ausflüge gemeinsam im Jahr. Wir hatten jetzt dieses Jahr im Sommer das erste Mal sozusagen, dass wir gemeinsam ins Eselsburger Tal gefahren sind und da eben auch sozusagen unsere Kletterpraxis aus der Halle an den Naturfels gebracht haben. Also dass wir da wirklich auch ein paar Routen eingehängt haben und da auch das war zwar nicht an einem Samstag, sondern eine individuell organisierte Aktion, aber da eben auch aktiv mit Handicap im Eselsburger Tal am Fels praktizieren konnten.
Deutscher Alpenverein, das heißt ja eigentlich auch, man ist mal wirklich in den Alpen unterwegs. Das wird dann wahrscheinlich euch beiden vorbehalten sein, Philipp.
Also ich muss dazu sagen, im Gegensatz zum anderen Philipp, ist meine Zeit am Naturfels ziemlich begrenzt. Ich bin mehr der Sportkletterer schon gewesen und auch aus Zeitgründen in letzter Zeit einfach immer weniger am Klettern. Ich bin froh, dass es die Gruppe aktiv mit Handicap-Klettern überhaupt noch gibt, sonst würde ich wahrscheinlich noch weniger klettern. Aber es gibt... Also das heißt, das eben Gesagte trifft auf mich auch zu. Ich bin nicht besonders oft in den Alpen am Kletterfels zu finden. Es gab aber durchaus in der Vergangenheit auch im Rahmen von den eben angesprochenen Ausflügen auch mal Ausflüge, ich sag mal, in ein etwas bergigeres Gebiet oder in das voralpine Gebiet, dann aber eben nicht zum Klettern.
Ja, Philipp Herrmann, dann kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen mehr sagen, aus eigener Erfahrung.
Ja, Klettern in den Alpen oder sowas, ja. Natürlich ist das da rein von der Infrastruktur und von der Organisation jetzt recht schwierig, sowas dann auf aktiv mit Handicap zu übertragen. Ist sicherlich nicht ausgeschlossen, erfordert natürlich einen hohen, extrem hohen Personalaufwand und alles. Aber das kann man natürlich in Zukunft natürlich mal in Erwägung ziehen. Ich für mich selber ist meine große Leidenschaft, absolut. Sobald, sage ich mal, Anfang des Jahres die Schneegrenze entsprechend wieder tief ist, dann zieht es mich in die Berge. Ich schaue, dass ich dann meistens Alpinkletter, Mehrseillängen und je länger, desto besser. Also ab 400 Meter fängt dann der Spaß an sozusagen.
Ja, sag doch mal für unsere Experten unter den Hörern, was kann man denn vom einen, also vom Outdoor-Klettern, mitnehmen zum anderen in der Halle und umgekehrt? Auch vielleicht aus der Arbeit mit den gehandicapten Menschen ins ganz normale Outdoor-Klettern?
Ja, also zum einen halt diese Motivation, wie ich vorangehend schon erwähnt hatte, eben diesen Willen, dieses Dranbleiben einfach zu entwickeln und nicht aufzugeben an Stellen, wo man vielleicht einfach aus Bequemlichkeit sagt, okay, das lasse ich jetzt bleiben, sich da einfach wirklich in den Hintern zu treten und sagen, na, ich mache das jetzt, ich mache jetzt diesen Zug und auch wenn es schief geht, dann passiert ja in der Regel nichts, aber man hat es dann wenigstens probiert.
Ja, ich kann mir vorstellen, man fühlt sich da oben, wenn man klettert, egal ob jetzt in der Halle oder Outdoor, je nachdem, wie man eben selber strukturiert ist und was man eben leisten kann, man fühlt sich ein bisschen frei. Haben das ja schon gehört, Rusty Cage lässt man hinter sich, Befreiung aus diesem engen oder aus dem Handicap, aus der Rolle des Gehandicapten und man fühlt sich dann frei wie ein Vogel oder wie ein Albatros. Und ich glaube, niemand hat es schöner in Szene gesetzt als Fleetwood Mac. Da schwebt er dahinter, Albatros mit Fleetwood Mac bei Aktiv mit Handicap in der Plattform bei Radio Free FM. Ich würde von euch jetzt gerne noch wissen, was habt ihr in Zukunft geplant? Wie sind eure Perspektiven? Und gab es vielleicht auch ein paar Tiefen in der Vergangenheit?
Also wir haben eben schon angesprochen, dass wir uns neben Geld oder Sachspenden überwiegend sozusagen durch das ehrenamtliche Engagement am Leben halten. Es ist ein unglaublich wichtiger Punkt, dass die Leute ihre Zeit dafür in die Hand nehmen und mit am Ball bleiben. Das äußert sich sowohl in den einzelnen Terminen, immer beim Klettern am Samstagvormittag, aber es äußert sich eben auch langfristig. Was angesprochen ist, ist, dass vor wenigen Jahren sozusagen die Gründer dieser Gruppe oder dieser Idee aus verschiedenen Gründen gesagt haben, dass sie das nicht mehr weiter fortführen werden. Es ist doch eben mit Arbeit verbunden. Wenn das alles auf einer Person oder zwei Personen lastet, dann kann man das auch eine begrenzte Zeit nur machen. Deswegen ist es wichtig, dass auch wirklich neue, engagierte Leute mit dabei sind, die dann eben, so wie es jetzt eben passiert ist, sagen, wir möchten das Ganze weiter aufrechterhalten. Wir möchten nicht, dass diese tolle Sache jetzt eben zugrunde geht und dann eben auch die Aufgaben schultern und das Ganze weiter betreiben. Und das ist eben kurzfristig, das sind die Klettertermine immer samstags, das ist aber auch wirklich langfristig, wenn man die Arbeit dieser tollen Gruppe über die Jahre hinweg eben aufrechterhalten will.
Philipp Herrmann hat uns nochmal die Kontaktmöglichkeiten und vielleicht auch noch einen persönlichen Ausblick.
Richtig, also wenn ihr da draußen jetzt irgendwie Interesse habt, sei es jetzt, ihr wollt klettern, ihr habt ein Handicap oder ihr wollt wirklich uns unterstützen, ihr wollt mitschaffen, mit Initiative ergreifen, dann könnt ihr wie gesagt über die Website des DAV Neu-Ulm mit uns in Kontakt treten. Die gebe ich jetzt einfach nochmal durch, das ist dav-neu-ulm.de oder auch direkt per E-Mail an die E-Mail-Adresse handicap, wobei das Handy mit I geschrieben wird, nicht mit Y. handicapklettern@dav-neu-ulm.de und da könnt ihr mit uns in Kontakt treten und wir werden dann schauen, dass wir, wenn ihr direkt Interesse habt, an einem Termin mitzuwirken, dass wir das dann entsprechend organisieren. Und als Ausblick bleibt natürlich zu sagen, wir hoffen, dass das weiter wachsen kann, dass wir die Warteliste vielleicht ein bisschen reduzieren können für alle, dass wir mehr Helfer bekommen, dass die Kooperation mit dem Sparkassendom auch entsprechend weiter so gut bestehen bleibt. Dass da, weil die sind ja auch immer gefordert, neue Routen zu schrauben und verzichten ja an den Samstagen auch im Prinzip auf etwas Platz, den sie uns zur Verfügung stellen.
Das Schlusswort in dieser Plattform gehört Georg Klingler, unserem aktiven Kletterer.
Ja, bei mir ist, bin ja auch froh, dass ich noch weiterhin da klettern darf und dass ich auch weiterhin so lange noch wie es geht und aus zeitlichen Gründen auch praktisch weiterhin klettern kann auch. Und
ja, es war mir ein Vergnügen, mit euch klettern zu gehen und die Augen leuchten bei euch allen dreien. Das heißt, ich sehe, ihr habt einfach Spaß an dem, was ihr macht. Das war's in der Plattform. Ich danke euch ganz herzlich fürs Kommen und
vielen Dank
dafür, dass ihr das vorgestellt habt, was ihr macht. Tolle Sache. Friedrich Hock sagt danke fürs Zuhören.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.